기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 363. Nach einer Nachricht über zwei Angriffe auf das Büro der Nichtregierungsorganisation CIPAS in Mexiko hört ihr zwei frischgebackene Beiträge aus unserer aktuellen Serie über Menschenrechte. Erstens: Millionen von Bewohnern und Bewohnerinnen des Amazonas leiden unter Klimawandel, Abholzung und Artensterben. Wenn überhaupt über sie berichtet wird, dann tauchen sie höchstens als Opfer auf, als edle Wilde im Dschungel oder entwurzelte TagelöhnerInnen in den Provinzstädten. Dabei ist der Alltag im Amazonas äußerst vielschichtig. Und Indigenas sind alles andere als passive ZuschauerInnen, wenn sie ihr Land und ihre Kultur bedroht sehen. Unser Beitrag kommt aus dem peruanischen Regenwald, nahe der Grenze zu Brasilien und Kolumbien. Dort proben derzeit die Cocama-Indigenas den Widerstand. Sie setzen sich zur Wehr gegen die zunehmende Kanalisierung des Marañón-Flusses im Rahmen des Infrastrukturprojektes IRSA. IRSA ist ein marktliberaler Masterplan, um die Infrastruktur Südamerikas für Extraktivismus und Monokultur zu optimieren. Gegenstimmen finden oft kein Gehör. Die Cocamas werfen deshalb verstärkt ihr kulturelles Kapital in die Waagschale, mit Flussgeistern gegen Schwimmbagger. Zweitens: Und wer meint, in der bolivianischen Andenstadt La Paz, auf fast 4000 Metern Höhe, könne man kein Gemüse anbauen, der täuscht sich. Das beweist seit gut einem Jahr die Stiftung Fundación Alternativas, die an einem Steilhang am Rand der Stadt einen Gemeinschaftsgarten ins Leben gerufen hat. Doch neben Spinat und Brokkoli zur Ernährungssicherheit wächst dort auch ein soziales Netzwerk. Viel Spaß beim Hören wünschen eure Ondistas.
Anfang August ging eine erschütternde Nachricht um die Welt. In einer Wohnung des Mittelklasseviertels Colonia Narvarte in Mexiko-Stadt wurden die regierungskritische Aktivistin Nadia Vera, der Pressefotograf Ruben Espinosa und drei weitere Frauen erschossen aufgefunden. Die Opfer waren vor ihrer Ermordung gefoltert worden. Dass MenschenrechtsaktivistInnen und kritische JournalistInnen in Mexiko bedroht und ermordet werden, ist seit langem an der Tagesordnung. Allein in Veracruz, dem Bundesstaat, aus dem Nadia Vera und Ruben Espinosa wegen wiederholter Drohungen geflohen sind, wurden in den letzten drei Jahren 14 JournalistInnen zum Teil bestialisch ermordet. Neu an dem Fall ist, dass die Mörder den kritischen AktivistInnen bis ins bislang als sicher geglaubte Mexiko-Stadt gefolgt sind, um sie mundtot zu machen. Neben dem großen Presseecho, das der fünffache Mord fand, ist folgende Nachricht eher untergegangen. Mitte August gab es zwei Angriffe auf das Büro des Internationalen Friedensdienstes CIPAS in San Cristóbal de las Casas. Der Vorfall ist deshalb besorgniserregend, weil ausländische MenschenrechtsbeobachterInnen direkt bedroht wurden. Angaben der Organisation zufolge wurde in ihre Räumlichkeiten eingebrochen. Dabei hat man Unterlagen durchwühlt und Geld entwendet. CIPAS geht davon aus, dass es sich nicht um die Tat gewöhnlicher Krimineller handelt. Weder Türen noch Fenster seien aufgebrochen worden. Auch haben die Täter keine weiteren Wertgegenstände entwendet. In den durchsuchten Unterlagen wurde allerdings ein Drohbrief gefunden. Deshalb wertet die Organisation die Einbrüche als Einschüchterungsversuch. Jemand wolle ihnen zu verstehen geben, dass er ungehinderten Zugang zu ihren Büroräumen hat. CIPAS ist ein Programm zur Beobachtung von gewalttätigen Konflikten und Begleitung von MenschenrechtsaktivistInnen. Es wird von 47 internationalen Organisationen getragen und ist seit 1995 permanent in Chiapas und zeitweise in Oaxaca und Guerrero aktiv. Ziel des Programms ist es, mit gewaltfreien Mitteln zur Schaffung eines nachhaltigen Friedens in den drei von gewalttätigen Konflikten geprägten südmexikanischen Bundesstaaten beizutragen. Wie die Morde in Mexiko-Stadt stellt auch der Angriff auf CIPAS eine neue Qualität in der sich zunehmend schneller drehenden Gewaltspirale dar. Internationale MenschenrechtsbeobachterInnen konnten bisher weitgehend ungehindert ihrer Tätigkeit in Mexiko nachgehen. Durch die Begleitung von MenschenrechtsaktivistInnen bei deren oftmals gefährlicher Arbeit schützten sie diese vor gewalttätigen Übergriffen. Jetzt scheinen sie selbst ins Visier krimineller Banden und korrupter Politiker geraten zu sein. Haben Organisationen wie CIPAS in Zukunft von einem viel höheren Bedrohungspotenzial für ihre MitarbeiterInnen auszugehen als bisher? Die Regierungen in Mexiko-Stadt und den betroffenen Bundesstaaten werden jedenfalls wenig für ihre Sicherheit tun. Diese schaffen es nicht einmal, die Sicherheit der einheimischen MenschenrechtsaktivistInnen und JournalistInnen zu gewährleisten. Deshalb wenden sich auch viele von diesen an Organisationen wie CIPAS, welche ihnen bislang einen besseren Schutz als die ineffektiven staatlichen Schutzprogramme bieten konnten.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Der Marktstand von Ana Paredes ist der ideale Ort, um den Tag mit einer Nudelsuppe zu beginnen. Eigentlich serviert sie ihre Spezialität in der Markthalle der peruanischen Provinzstadt Nauta. Eigentlich, denn vor 3 Wochen ist der Marañón über die Ufer getreten, der nördliche Quellfluss des Amazonas. Wegen der Überschwemmung muss Ana ihre Suppe nun auf einem Behelfstisch in der Calle Junín anbieten und das schmeckt ihr ganz und gar nicht.
Die Überschwemmungen sind vorhersehbar, aber die Markthalle am Ufer, in der wir verkaufen, ist für solche Situationen nicht ausgelegt, verstehst du? Auf der Straße zu verkaufen, das ist nur eine Notlösung. Eine richtige Lösung, das wäre ein neuer Markt.
Doch für eine Markthalle gibt es kein Geld, heißt es im Rathaus. Dabei hat die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr den Großteil der urbanen Flussränder parzelliert und gewinnbringend verkauft. Denn das Ufer des Marañons ist ein begehrtes Spekulationsobjekt geworden. Der Grund dafür? IRSA, die Initiative für die Integration der regionalen Infrastruktur Südamerikas. Offiziell ins Leben gerufen wurde dieser Masterplan zum Straßenbauen, Flüsse ausbaggern und Strommasten setzen im Jahr 2000. Doch der marktliberale Entwicklungseifer in der Amazonasregion reiche noch viel weiter zurück, meint der Anthropologe Ladislau Landa. Und Peru sei dafür ein gutes Beispiel.
Der peruanische Staat, aber auch weite Teile der Zivilgesellschaft haben den Amazonas immer als ein Gebiet verstanden, das nur darauf wartet, wirtschaftlich ausgebeutet zu werden. Es gibt dieses Bild in den Köpfen, als handle es sich um einen riesigen Kornspeicher. Bereits in den 1960er Jahren begann man deshalb mit dem Bau einer großen Fernverkehrsstraße. Doch die Kolonisierung schlug völlig fehl. Konflikte mit der indigenen Bevölkerung brachen aus. Es kam zu einer Übernutzung der Böden, die eben nicht für eine intensive Landwirtschaft gemacht sind. Das Entwicklungsparadigma versagte gründlich und doch schreibt es sich bis heute fort.
Doch was hat die Provinzstadt Nauta mit diesen Entwicklungsplänen zu tun? Ziemlich viel, wie Leonardo Teo Imaina, Leiter des örtlichen Community Radio Ukamara, vor 3,5 Jahren herausfand. Der Mit-40er ist Kukama-Indigener und kennt Nauta ebenso gut wie die umliegenden Gemeinden, in denen insgesamt etwa 10.000 Kukama leben. Leonardo ist sich sicher, wird das IRSA-Vorhaben umgesetzt, werden die alljährlichen Überschwemmungen bald das kleinste Übel sein.
In dieser Zone, la parte del megaprojekto IRSA, tiene que ver con la construcción de una hidrovía.
Hier in unserem Gebiet soll der Fluss in eine Wasserstraße für große Schiffe umgewandelt werden, die dann vom Atlantik her über Manaus den Amazonas hochfahren würden. Doch der Wasserspiegel ist nicht das ganze Jahr konstant. Mit dem Ausbaggern der Flüsse soll deshalb ihre Schiffbarkeit erhöht werden. Vorgesehen ist ein permanenter 30 Meter breiter Kanal in Flussmitte. Das besorgt uns. Denn die Veränderungen des Flussbettes werden unter anderem dazu führen, dass in 10 bis 15 Jahren die Ufer wegbrechen. Denen, die jetzt dort wohnen, würde nichts bleiben, als wegzuziehen.
Es waren Kukama-Indigenas, die Nauta im Jahr 1830 gründeten, und es sind vor allem Kukamas, die sich nun gegen ihre Vertreibung wehren. Zumindest formell stellt ihnen das peruanische Recht seit den 1990er Jahren dafür ein interessantes Instrument in Aussicht, erklärt der Anthropologe Landa.
Die Grundidee war gut. Ein Gesetz erlassen, das vorschreibt, indigene Gruppen zu konsultieren, bevor der Staat Projekte realisiert, die sie in ihrem Leben betreffen. Die aktuelle Regierung setzte dieses Gesetz schließlich auch in Kraft. Doch noch immer üben Öl- und Bergbauindustrie starken Druck aus, um wirkliche Verhandlungen mit den indigenen Völkern zu verhindern.
Was dem entgegensetzen? Leonardo von Radio Ukamara glaubt, dass die Kukama nur eine Chance haben, sich gegen den Zeitgeist rücksichtsloser Ressourcenplünderung und Monokultur zu wehren. Sie sollten sich auf ihre Kultur und ihre besondere Beziehung zum Marañón-Fluss besinnen.
Für uns ist der Fluss nicht einfach ein Kanal, aus dem wir Fisch und andere Ressourcen rausholen. Wir haben eine starke spirituelle Bindung. Es gibt bei uns immer noch Schamanen, die mit Hilfe der Flussgeister heilen. Wenn die Verbindung der Schamanen mit dem Fluss gekappt wird, dann wird ihnen auch die Möglichkeit genommen, die Geister als Beschützer der Gesundheit, des Lebens und der Gemeinschaft der Kukama anzurufen.
Eine schöne Geschichte, aber wird sie reichen, ein Megaprojekt kontinentalen Ausmaßes zu verhindern? Zumindest Anthropologe Landa, der in den vergangenen Jahren viele indigene Kämpfe begleitet hat, bleibt skeptisch.
Ich halte es für schwierig, mit dieser Strategie Erfolg zu haben. Den indigenen Gruppen in Peru fällt es nicht leicht, sich organisiert zu wehren. Den Widerstand auf kulturelle Füße zu stellen, erfordert viel Geschick, macht es notwendig, neue Beziehungen zu knüpfen, sich medial und in der Öffentlichkeit unheimlich aktiv kundzutun.
Und genau da kommt Radio Ukamara ins Spiel und Frauen wie Donna Julia. Denn die 66-Jährige lehrt nicht nur Kindern und Jugendlichen Kukama, was immer weniger gesprochen wird. Jede Woche geht sie im Radio auch mit einem Programm auf Sendung, um Geschichten von Flussgeistern wie dem Tuyumama zu erzählen und von den Orten, an denen sie wohnen.
Mein Onkel war Schamane und hatte immer von den Städten unter Wasser erzählt. Es sind Orte, wo genauso gelebt wird wie an Land. Früher, als er noch praktizierte, rief er die Bewohner der Unterwasserstädte zur Heilung herbei. Ich hatte immer viel Angst, versteckte mich hinter meiner Mutter. Und dann hörten wir sie draußen, wie sie mit all ihrem Gewicht auf der Veranda polterten und mit ihren Schnäbeln gegen die Wände klopften.
Allen Zweiflern zu trotz sind diese Geschichten inzwischen ein wirkmächtiges Element im juristischen Kampf der Kukama. Sie ermöglichen es, den Fluss nicht nur als Ressource zu verteidigen, sondern auch seine Geister zu beschwören, als unberührbares Kulturerbe der Kukama. Vor 2 Monaten trugen sie ihren Teil zu einem Etappensieg bei. Eine einstweilige Verfügung stoppte bis auf Weiteres die Flussbagger. Doch Irsa ist noch lange nicht gestoppt. Und so nutzen die Kukama die Verschnaufpause, um sich auf die kommenden Konfrontationen vorzubereiten. Im Fall von Donna Julia und Leonardo heißt das vor allem eins: weiter Radio zu machen.
Denn mit dem Radio zu arbeiten ist einfach ganz wichtig. So können wir in der Bevölkerung eine gemeinsame Basis aufbauen, die immer noch ein bisschen fehlt. Und wir werden diese Macht nutzen, um damit verantwortungsvoll neue kommunikative Räume zu öffnen.
Pero siempre con autoridad.
Al poder compartir lo que pensamos, que alguien nos extiende la mano. El sol de un nuevo día que comienza a nacer, con su destello este canto volverá a nacer.
Me gustaría correr por la selva, también comer mi palometa. Eso me hacía mi abuela. Cuántas sorpresas podemos encontrar, cultura, tradición que nos deben esperar.
Yo soy un niño que salí del río, nado como un paiche y no tengo frío.
Me gusta cantar y bailar, porque yo vengo de Cucamonga.
Se me viene la tristeza. Las aves en el cielo, los peces en la cocha. Mi corazón se alegra mientras salto por la trocha. Las peces proporcionan comida nutritiva, frutas y verduras para una buena vida. Nuestros ríos tenemos que cuidar, y así un mejor futuro nos podremos dar.
Canta conmigo una vez más. Sé que juntos podemos ya lograr nuestros sueños realizar. Tu camino seguirás. Controla lo mucho que tienes. Cuídalo por favor si poco es. Porque detrás los que vienen quieren ver lo que tú ves.
Pupuricao, 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 pupurica. Y pira grano un iguara. Y pira grano un iguara. Pupuricao, 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 pupurica. Y pira grano un iguara. Y pira grano.
Hier gibt es Koriander, sehr viele Zwiebeln, es gibt Sellerie, es gibt Mangold, es gibt Spinat. Sicher gibt es hier auch Brokkoli. Es gibt Möhren, Rüben, auch rote Beete habe ich gesehen. So klingt ein Samstagnachmittag im Gemeinschaftsgarten Huerto Comunitario La Cauta. Der Garten liegt an einem Steilhang fast 4000 Meter über dem Meeresspiegel am Stadtrand von La Paz. Hier war mal ein Freizeitpark angedacht, der dann nicht fertig gebaut wurde.
Mein Name ist Abad Conde. Ich studiere Ingeniería Agronómica.
Ich heiße Abad Conde. Ich habe ein Studium zum Agraringenieur abgeschlossen, bin 26 Jahre alt und bin hier verantwortlich für den biologischen Nachbarschaftsgarten La Cauta. Wir arbeiten jetzt schon seit einem Jahr auf diesem Parkgelände, das zuvor eine Brache war, weil es die Stadt nicht genutzt hat und auch weil es schwer zugänglich ist. Die Stiftung Fundación Alternativas, für die ich arbeite, hat dann ein Projekt vorgeschlagen, um diesen Ort wieder zu nutzen und darauf urbane Landwirtschaft zu betreiben.
Planteado un proyecto para recuperar este espacio y hacer agricultura urbana.
Uns hat ein Kollege Bescheid gesagt, der bereits eine Parzellenhälfte nutzt. Er hat uns einen so großen Salat gebracht und dann habe ich ihn gefragt, wo machst du das denn? Und er hat mir gesagt, dass es Gärten gibt, wo du anbauen kannst. Und da habe ich die beiden hier, meine Nachbarin und meine Freundin, angestachelt. Los, gehen wir doch mal dahin. Wir sind hierher gekommen, dann hat man uns gesagt, dass unsere Gartenparzelle hier sein wird.
Maria Teresa, diesen Namen werdet ihr noch einmal hören, erscheint sehr beliebt zu sein in Bolivien. Maria Teresa zieht, als sie das erzählt, gerade mit ihrer Parzelle um. Sie ist Vegetarierin und braucht daher ziemlich viel Gemüse. Jetzt bekommt sie einen anderen Platz, wo sie eine ganze Parzelle haben kann.
Lo que estamos trabajando acá es una forma más comunitaria de trabajar.
Wir arbeiten hier eher in der Art eines Gemeinschaftsgartens. Bisher gibt es zwei Terrassen, zwei Ebenen, auf denen gearbeitet wird und wo circa 40 NachbarInnen aktiv sind. 20 auf der ersten Terrasse, 20 auf der zweiten. Auf jeder dieser Ebenen steht jedem Nachbarn eine Fläche von etwa 16 Quadratmetern zu, wo Gemüse angebaut werden kann.
Es war anfangs gar nicht so leicht, die Menschen auf Nachbarschaftsversammlungen oder auf dem Markt davon zu überzeugen, dass sie auf fast 4000 Metern Höhe ihr eigenes Gemüse anbauen können. Die Familien, die hier an den Hängen leben, sind meist MigrantInnen vom Lande in der dritten Generation. Sie leben in sehr armen Verhältnissen und haben oft nicht einmal einen Kühlschrank.
Wir als Stiftung unterstützen die Leute bei technischen Dingen und auch mit einigen Materialien, mit Saatgut und Dünger.
Fundación Alternativas hat in La Paz im Oktober 2014 auch das erste Gemeindekomitee für Ernährungssicherung in Bolivien ins Leben gerufen. Außerdem veranstaltet die Stiftung Gesprächsforen und führt Projekte mit Schulen durch, wo beispielsweise gesund und lecker gekocht wird.
24% der bolivianischen Bevölkerung sind mangelernährt.
In Bolivien weist jedes dritte Kind unter 5 Jahren aufgrund von Mangelernährung Entwicklungsstörungen auf.
Das verbindende Thema aller Aktivitäten der Organisation ist Ernährungssicherung.
Ernährungssicherung bzw. Ernährungssicherheit beziehen sich auf die Verfügbarkeit von Nahrung und den Zugang zu Lebensmitteln. Nach den Kriterien der Welternährungsorganisation FAO gilt ein Haushalt dann als ernährungsgesichert, wenn seine Mitglieder nicht hungern oder Unterernährung befürchten müssen. Hintergrund dieses FAO-Konzeptes der Vereinten Nationen ist das Menschenrecht auf Nahrung, das bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 in Artikel 3, Recht auf Leben, und Artikel 5, Recht auf einen die Gesundheit und das Wohl gewährenden Lebensstandard, verankert ist. Das Recht auf Nahrung ist außerdem in mehreren internationalen Menschenrechtsinstrumenten verankert.
Der Stiftung Fundación Alternativas geht es darum, dass bei Ernährungssicherung auch der soziale Aspekt berücksichtigt wird, wie die Gründerin und Geschäftsführerin Maria Teresa Nogales in einem Telefoninterview erklärt.
Der Slogan der Stiftung ist Gemeinschaft säen. Es ist also genau das, was wir in der Ernährungssicherung innerhalb städtischer Räume erreichen wollen. Wir wissen, dass diese weltweit stattfindenden Prozesse der Verstädterung, wo wir unseren Nachbarn nicht mehr kennen, das soziale Netz unserer Gemeinschaften schädigen. Und das wiederum schafft offensichtlich ganz eigene Formen von Unsicherheit. Das heißt, ein Teil dessen, worauf wir mit unserer Arbeit zur Ernährungssicherung hinarbeiten, ist genau die Schaffung dieser Orte des Zusammenlebens, wo Gegenseitigkeit einen Platz hat, wo wir soziales Kapital schaffen können und wodurch schließlich Sicherheit jenseits der Ernährungssicherung geschaffen wird. Genau deshalb ist dies ein Nachbarschaftsgarten. Genau deswegen arbeitet Fundación Alternativas nicht mit Gewächshäusern in privaten Räumen.
El trabajo que tienen los vecinos particularmente es
Das Besondere an der Arbeit der NachbarInnen hier in den Gärten ist, dass sie nicht individuell ist. Auch wenn allen 16 Quadratmeter zur Verfügung stehen, das Urbarmachen des Platzes, das Zurückschneiden von Bäumen, das Entfernen von Pflanzen, die mitten auf der Ebene gewachsen sind, das Setzen von Pfosten, das Umzäunen des ganzen Ortes, das waren Arbeiten, die zusammen, die gemeinsam erledigt wurden.
Und was macht den Freiwilligen Paula und Judith am meisten Spaß?
mit den Leuten einfach was anzupacken und das zu schaffen, würde ich sagen.
Vielleicht mittags das Abtapi, das gemeinsame Picknick, wo jeder einfach immer ein bisschen was mitbringt, geteilt wird und zusammen gegessen wird und super nett ist.
Pamela Rogers, ebenfalls Agraringenieurin und Koordinatorin des Gartens La Cauta, erzählt, dass vor allem Frauen in den Garten kommen, aber auch Jugendliche und Alte. Das könnte an dem Freiraum und der Art liegen, wie hier miteinander umgegangen wird.
Der Garten ist ein Raum, wo ihr Wort, genau wie das aller anderen, egal ob es sich um Jugendliche handelt, eine Person im Rentenalter oder ein Kind, genauso zählt wie das aller anderen. Ihr Wort wird gehört, ihre Meinung zählt.
Hier im Garten wird viel gelacht und gescherzt. Die Leute lernen sich durch gemeinsames Arbeiten kennen, lernen voneinander, von Freiwilligen, werden als Personen wahrgenommen. Und wenn sie am Nachmittag den Garten wieder verlassen, haben sie immer mindestens ein kleines Beutelchen bei sich, ihre Ernte. Etwas Petersilie, Sellerie, Salat. Etwa 30 Bolivianos wöchentlich sparen die Familien durch ihre Gartenarbeit ein. Aber das Finanzielle ist nicht der einzige Aspekt. Pamela erläutert uns zum Schluss nochmal, was sie mit dem Garten noch erreichen wollen.
Wenn zum Beispiel Doña Felicidad nicht kommt, dann nicht zu sagen, Doña Felicidad ist nicht gekommen, sondern, oh, Doña Felicidad ist nicht gekommen, was wird da los sein? Ob sie krank ist oder vielleicht gibt es ein Problem? Oder auch, wenn wir uns alle mittags zu einem Imbiss zusammensetzen, dass die Großen im Blick haben, dass die Kinder auch etwas bekommen und dann teilen wir untereinander. Das ist der Unterschied, der eine Gemeinschaft ausmacht.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.